Erster Advent, man könnte sich ja auch was anderes predigen, aber ich habe euch Fortsetzung versprochen. Vom letzten Mal, als ich da war, da haben wir uns den Gideon angeschaut. Und jetzt muss ich bloß mal ganz kurz schauen, wir hatten den ersten Teil vom Gideon gehört. Okay, das waren viele, aber nicht alle. Dann versuche ich einfach nochmal ganz kurz uns so mitzunehmen in diese Zeit, euch ein bisschen einen Eindruck zu geben von dem Hintergrund, in der unsere ganze Begebenheit spielt. Wir sind in der Zeit zwischen dem Zeitpunkt, als Israel in das gelobte Land eingezogen ist und dem Zeitpunkt, als Israel zum ersten Mal einen König hatte, nämlich den König Saul. Und in dieser Zwischenzeit, da haben sie in dem Land gelebt und so, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hatte, war, dass das Volk in diesem Land lebt und dass Gott sozusagen ihr König ist, dass Gott das Sagen hat, so wie ich es am Schluss eben noch gerade auch so im Gebet formuliert habe. Aber es hat so nicht funktioniert. Das Volk Israel ist immer wieder eigene Wege gegangen. Gott hat ihnen vorher auch schon gesagt, Leute, vielleicht habt ihr das auch schon mal gelesen, am Ende vom 5. Buch Mose, da stehen sie zwischen diesen beiden Bergen und Gott sagt, ihr habt die Wahl zwischen Segen und Fluch und ihr könnt euch das selber raussuchen. Ihr haltet euch an das, was ich euch sage, dann werdet ihr den Segen haben. Oder ihr tut das, was ihr selber wollt, ihr geht eigene Wege, betet andere Götter an. Dann wird eben auch der Fluch über euch kommen, dann wird der Segen Gottes nicht da sein. Und genau das ist so eingetreten, nämlich dass das Volk Israel eben Gottes Wege verlassen hat, dass sie ja einfach das getan haben, wie es dann im Buch der Richter heißt, jeder dünkte, was ihm recht tat, jeder hat seine eigenen Gesetze gemacht und hat sich gesagt, ja, unterm Strich zähle ich, würden wir heute vielleicht sagen. Und dann ist auch das passiert, was Gott ihnen angedroht hatte, nämlich, dass sie eben nicht mehr Herr ihres eigenen Landes waren, sondern dass Feinde von außen gekommen sind, sie unterdrückt haben, ihr Land besetzt haben, ihnen ihre Nahrung weggenommen haben und das Volk immer wieder gelitten hat. Und in diesen Situationen, da hat Gott immer wieder Menschen geschenkt, die das Volk befreit haben, wenn das Volk dann wieder zu ihm gerufen hat und gesagt hat, ja Gott, wir haben einen Fehler gemacht und wir möchten uns auch ändern und wir möchten, dass das wieder anders wird. Dann hat Gott Menschen geschenkt, die sie aus der Hand ihrer Feinde wieder befreit haben, bis es halt dann wieder abwärts ging. Und so ist es dann etliche Male, das könnt ihr im Buch der Richter ganz ausführlich nachlesen, passiert. Und in einer dieser Situationen, da sind wir jetzt gerade wieder, das Volk Gottes hat wieder seine eigenen Wege, ist denen nachgegangen, hat andere Götter gesucht. Und Gott hat sie wieder in die Hand ihrer Feinde gegeben. Und dann gibt es diese Begegnung, wie das Volk eben auch wieder zu Gott schreit und wie Gott ihnen durch einen Propheten zunächst mal einfach die Sachlage erklärt und ihnen aber auch eigentlich auch gar keinen Ausweg bietet. Und trotzdem, wie Gott dann im Hintergrund, im ganzen Stillen, so diese Rettung schon einfädelt und wie Gott den Gideon besucht, ein Mann, der, ja, ich finde es immer schwierig zu sagen, der war nichts Besonderes oder der hatte keine Qualitäten, aber er war jedenfalls nicht von sich überzeugt. Er hat, als Gott ihm diesen Auftrag gegeben hat, hat er gesagt, Mensch Gott, wer bin ich schon? Meine Familie ist die kleinste in ganz Israel und mein Stamm ist der kleinste und so nach dem Motto, ich kann nichts und ich bin nichts und so. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn Gott dir einen Auftrag geben würde und würde sagen, Karl Otto, du sollst das Volk Israel befreien. Du sollst Deutschland befreien von den Tschuktschen oder keine Ahnung von wem. Muss jetzt aufpassen, dass ich niemanden nehme, der noch lebt. Die Hethiter sind, glaube ich, ausgestorben. Oh, nehmen wir die Hethiter. Genau, und dann würdest du sagen, hör mal, wer bin ich eigentlich? Wir würden heute sagen, da gibt es ja die Angela Merkel und da gibt es den Trump oder was weiß ich, sollen die das doch machen? Da könnte man jetzt sagen, die gab es damals nicht, aber trotzdem hat sich, glaube ich, jeder im Volk genauso gefühlt wie du heute. Du hättest gesagt, wer bin ich? Ich bin ein ganz normaler Mensch. Warum soll ich das tun? Warum bin ich da irgendwie geeignet? Und Gott sagt, doch Gideon, du sollst das machen. Und dann gibt Gott dem Gideon so einen ersten Auftrag und sagt, Gideon, dein Vater, der hat da so ein Götzenbild aufgestellt und ich möchte, dass du das platt machst. Und der Gideon macht das auch, ganz mutig, bei Nacht. Sucht sich noch ein paar Leute, die ihm dabei helfen, haut den Pfahl da um, der aus Holz war, und macht da ein Altar und legt das Holz drauf und schlachtet den Ochsen seines Vaters und opfert den auf diesem Altar. Und die Leute sind natürlich zornig, weil sie gesagt haben, hör mal, der wendet sich da gegen unsere Götter und der bringt Unglück über uns. Und sein Vater sagt dann, und das haben wir das letzte Mal vielleicht noch so ein bisschen mitbekommen, hat gesagt, wenn Baal Gott ist, dann soll Baal für sich selber streiten. Lass ihn mal in Ruhe. Wenn Baal wirklich lebt, dann soll er sich da selber drum kümmern. Und das habe ich da schon gesagt vor 2 Wochen. Ich fand das eigentlich eine sehr weise Aussage. Und genau, und jetzt sind wir so in der Zeit, wo der Auftrag Gottes eigentlich so anbricht und wo Gott den eigentlichen Auftrag, das war ja eigentlich bloß ein Probeauftrag, den der Gideon da bekommen hat, wo Gott den eigentlichen Auftrag für den Gideon in die Umsetzung bringt. Und genau. Jetzt muss ich ein bisschen vorspulen hier. So, wir sind jetzt im Vers 33 vom Kapitel, was war das? Kapitel 6. Also wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gern lesen. Wir lesen immer so ein Stück weit, ich lese jetzt nicht den ganzen Text, aber einfach so Stück für Stück. Richter 6 ab Vers 33. Also die Feinde Israels waren in dem Fall die Midianiter und die Amalekiter. Und da heißt es im Vers 33, ganz Midian, Amalek und die Leute aus dem Osten taten sich zusammen, zogen herüber und schlugen in der Ebene Jezreel ihr Lager auf. Da kam der Geist des Herrn über Gideon. So, jetzt ist es vielleicht für dich nichts Besonderes, weil du ja Christ bist und sagst, ich habe den Heiligen Geist. Darüber hinaus bist du womöglich, wenn du hier in der Gemeinde bist, ist die Chance relativ hoch, dass du dich zu den Pfingstlern zählst und sagst, wir Pfingstler haben den Heiligen Geist sowieso in besonderem Maße gepachtet für uns oder leben mit dem irgendwie ganz besonders. So, Heiliger Geist ist für mich nichts Besonderes. Für die Leute damals war das was total Besonderes. Wenn du zurückguckst dann und vielleicht dich ein bisschen in der Kirchengeschichte auskennst, dann weißt du, dass Pfingsten ein besonderer Tag war, weil am Pfingsten hat sich was komplett geändert. Vor Pfingsten, da war es so, dass Gottes Geist über einzelne Leute kam, zeitweise, und dann auch wieder wegging. Daher gibt es auch von David diesen Psalm, den wir auch in einem Lied vertont haben, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Weil das im Alten Testament einfach vollkommen normal war, dass der Heilige Geist eine Zeit lang da war, auf bestimmten Leuten, und dann eben auch wieder sich zurückgezogen hat. Seit Pfingsten haben wir eine vollkommen neue Situation. Seit Pfingsten haben wir den Heiligen Geist, von dem Jesus gesprochen hat, dass er den Heiligen Geist senden wird, dass er in uns ist und dass er bei uns bleibt und dass er uns lehrt und dass er uns ausrüstet und so weiter und so fort. Das, was für uns normal ist, nämlich den Heiligen Geist zu haben, der in uns wohnt, der uns Gottes Wort erklärt, der uns bestimmte Dinge einfach klar macht, diesen Heiligen Geist, den hatten die Leute im Alten Testament nicht. So, und jetzt kommt also dieser Heilige Geist über den Gideon, vermutlich für ihn eine vollkommen neue Erfahrung. Weiß ja nicht, ob der da irgendwas gespürt hat oder sonst irgendwie. Das ist ja das, was ich vorher so angedeutet habe. Gott wirkt ja bei verschiedenen Leuten einfach auch verschieden. Und wie sich das bei Gideon geäußert hat und woher er das wusste, weiß ich nicht. Aber er hat jedenfalls eins gemerkt, jetzt geht's los. Jetzt kommt Gott an den Punkt, wo dieser Auftrag umgesetzt werden soll. Und der Gideon, der wusste, jetzt ist es Zeit. Und dann heißt es hier am Ende von Vers 34, Gideon blies ins Widerhorn und rief die Abiesriter, ihm in den Kampf zu folgen. Auch schickte er Boten in ganz Manasse umher, das war sein Stamm, und rief Manasse, ihm in den Kampf zu folgen. Außerdem schickte er Boten in Ascher, Sebulon und Naphtali umher und auch diese stießen zu ihnen. So, das waren die umliegenden Stämme, die da so gewohnt haben. Der hat jetzt einfach gesagt, Leute, jetzt gilt's, wir schmeißen die Feinde jetzt raus aus unserem Land und jetzt kommt und folgt mir nach, Gott hat zu mir gesprochen. Und jetzt bitte ich euch einfach mal, euch vorzustellen, wie das wäre, wenn ihr jetzt, so, ihr würdet heute vielleicht über Facebook oder über E-Mail, keine Ahnung, würdet ihr eine Nachricht rausschicken und sagen, heute ist der Heilige Geist über mich gekommen und Gott hat zu mir gesprochen, ich soll hier in Deutschland Erweckung, keine Ahnung, was auch immer du dir jetzt ausdenken möchtest für einen Auftrag. Das war ja kein kleiner Auftrag und es war nichts, was man irgendwie so im Kleinen machen konnte, sondern der Gideon, der ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, hier, ich bin euer Führer, folgt mir nach. Ich führe euch in den Kampf und wir werden unsere Feinde rausschmeißen. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du vor diesem Schritt stehen würdest oder wenn du diese E-Mail, diesen Brief, keine Ahnung, diese Zeitungsanzeige schalten würdest, ob du dir nicht sagen würdest, was mache ich hier eigentlich? Warum sollte irgendjemand mir nachfolgen? Die kennen mich alle gar nicht. Und jetzt erinnern wir uns zurück, dass Gott dem Gideon schon vorher einen Auftrag gegeben hat. Und dass der Gideon, jedenfalls in seiner Gegend, durchaus bekannt war. Die haben dem sogar einen neuen Namen gegeben. Der hieß ja Gideon. Die Leute haben ihn Jerubbaal genannt. Das heißt, der, der mit Baal kämpft. Oder andere Übersetzung heißt, Baal kämpfe gegen ihn. So, dieser Jerubbaal, der diesen Baalsaltar kaputt gemacht hat, der dieses Aschera-Bild umgehauen hat, der, der seinen Vater provoziert hat und sich aufgelehnt hat gegen diese falschen Götter, der hatte schon einen gewissen Namen im Volk. Durch diesen ersten Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte, wo er gehorsam war und wo er sich auch schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt hatte, hatte er eine gewisse Bekanntheit im Volk, sodass dieser Auftrag, den Gott ihm jetzt gegeben hat, plötzlich überhaupt möglich wurde, weil ansonsten wäre dem vermutlich wirklich niemand gefolgt. So, Gott hat so seine Pläne und Gott fädelt die Dinge ein. Und manchmal müssen wir nicht wissen, warum Gott manche Dinge so macht oder anders macht, weil Gott hat seinen Plan und Gott weiß, was er tut. Und ich möchte dich echt auffordern. Also ich verstehe Gott nicht immer. Vielleicht ist es bei dir anders. Aber wenn ich Gott nicht verstehe, dann werde ich eigentlich immer weniger nervös, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich muss es nicht verstehen. Und ich muss auch nicht klüger sein als Gott. Ich muss nicht nachprüfen, ob Gott das alles richtig macht. Kennt ihr das? Da trifft dir irgendjemand eine Entscheidung für dich und dann guckst du nochmal. Das haben wir in der Gemeinde auch so gelernt. In der Gemeinde ist es vollkommen richtig. Wenn da jetzt heute Morgen zum Beispiel jemand gesagt hätte, oh, ich habe jetzt ein Wort vom Herrn und das ist so und so, dann wärst du hoffentlich hier gesessen und gesagt, lass mal prüfen. Gucken wir mal, ob das wirklich vom Herrn ist. Und das ist richtig so. Und dann stellen wir fest, okay, das ist vom Herrn, da freuen wir uns drüber. Oder wir stellen fest, das ist nicht vom Herrn, dann steinigen wir denjenigen sofort. Nein? Dann sagen wir, okay, da hat jemand falsch gehört, auch in Ordnung. Oder wir sind dann vielleicht auch verschiedener Meinung, sowas kann es auch mal geben. Wie auch immer, aber wir prüfen das. Aber wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann musst du den nicht prüfen. Also du solltest schon prüfen, ob der von Gott kommt. Aber wenn du dir sicher bist, dass er von Gott kommt, dann musst du nicht versuchen, klüger zu sein als Gott und zu sagen, ja Gott, können wir da nochmal drüber reden? Es gibt so ein paar Begebenheiten in der Bibel, wo Leute gemeint haben, sie müssten an Gottes Plan noch ein bisschen was ändern. Das ist meistens nicht so besonders gut ausgegangen. So, und jetzt sammelt der Gideon alle Unterstützung, die er bekommen kann. Aber er ist noch nicht so ganz überzeugt. Ich habe das letzte Mal schon die Geschichte erzählt, als Gideon diesen Auftrag bekommen hat, da ist er sich nicht hundertprozentig sicher über, ob das wirklich Gott war. Und er erbittet von Gott dieses Zeichen mit dem Schaffell, was er auf den Boden legt und wo es dann das Schaffell nass sein soll und das Gras trocken und dann mal umgekehrt, dass er auch sicher sein konnte, dass es nicht irgendein naturwissenschaftlicher Effekt einfach war. Und er erbittet sich von Gott dieses Zeichen und er bekommt es auch. Finde ich auch nett, dass Gott darauf eingeht. Und dann ist sich Gideon eigentlich auch sicher, okay, wir gehen hier im Willen Gottes, das ist wirklich so, das, was Gott will, und dann geht er los. Und wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass der Gideon eigentlich kein wirklicher Held so in unserem Sinn ist. So wie so ein Rambo, der losgeht und der sagt, boah, ich mach die alle platt und ich kann das und ich gehe da ganz alleine, ich brauche da keine tausende von Leute, ich mach die ganze Armee alleine kalt hier. Sondern der Gideon, der hat gesagt, ich kann das nicht und Gott, und wie wird das und so. Der Gideon war eigentlich ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Und Gott braucht eigentlich auch keine Helden in diesem Sinn. Gott braucht Menschen, die bereit sind, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Die bereit sind, mit dem bisschen, was sie haben, Gott zu dienen. Denkt an den kleinen Jungen, der hatte von seiner Mama ein Vesper mitbekommen. 2 Fische, 5 Brote. War für ihn, denke ich, sehr ausreichend. Jedenfalls für eine gewisse Zeit. Aber es war nicht wirklich viel. Und dieser Junge, der hat seine paar Brote, seine 2 Fische Jesus zur Verfügung gestellt. Und Jesus hat mit diesem bisschen Essen tausende von Leuten satt gemacht. So, Gott braucht nicht die großen Gaben. Gott braucht nicht die großen Cracks. Er braucht nicht die großen Helden. Er braucht Leute, die bereit sind, ihm zu vertrauen und das zu tun, was er uns sagt. Und wir müssen auch nicht alles richtig machen. Also auch in der Geschichte vom Gideon, auch in verschiedenen anderen Geschichten im Alten Testament siehst du immer wieder, dass die Männer und die Frauen Gottes auch Fehler gemacht haben. Die waren nicht perfekt. Und du musst auch nicht warten, bis du perfekt bist, bevor du Gott dienen kannst. Ich bin mit diesem Satz aufgewachsen, den ich sehr geschätzt habe, wo jemand irgendwann mal gesagt hat, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Das Wichtigste sind nicht unsere Fähigkeiten. Ich habe letztes Mal diesen Satz zitiert, dass Gott nicht unsere Fähigkeiten braucht, sondern unsere Verfügbarkeit. Und das Wichtige an der Sache war jetzt nicht, wie viele Leute Gideon hatte, wie gut die Fähigkeiten von Gideon war in seiner Ausbildung als Heerführer oder sowas. Das Wichtigste war, dass sie im Auftrag Gottes gegangen sind. Das war das Entscheidende. Das hat Gott auch zu Gideon gesagt. Als der Gideon gesagt hat, Gott, das ist mir alles irgendwie zu groß und so, dann hat Gott zu Gideon gesagt, du wirst die Feinde besiegen, denn ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Ich bin dabei. Das ist der große Unterschied. So. Und jetzt kommt Kapitel 7, am frühen Morgen brach Jerubbaal, das ist Gideon, mit allen Leuten, die er bei sich hatte, auf und sie errichteten bei der Harod-Quelle ihr Lager. Das Lager Midians war nördlich davon beim Hügel More in der Ebene. So, und wenn ihr diese Geschichte lest, dann stellt ihr fest, er hatte insgesamt 32.000 Leute gesammelt. Also 32.000 Leute ist ordentlich, finde ich. Also für einen vollkommen unerfahrenen Heerführer, der klar, okay, der hatte da so einen Altar kaputt gemacht und so. Aber 32.000 Leute sind bereit, diesem Mann, den sie eigentlich wahrscheinlich gar nicht wirklich kannten, in die Schlacht zu folgen und zu sagen, okay, du bist unser Führer und wir gehen mit dir. In Richter Kapitel 8, Vers 10 lesen wir, dass die Midianiter ein paar Leute mehr waren. Die waren 135.000. So, wer gut im Rechnen ist, viermal so viel ungefähr. 1:4. Alex, wärst du da glücklich drüber? Wenn man ausrüstungsmäßig überlegen ist, vielleicht noch, aber auch dann nicht, sagst du das im Kopf. Du hast lieber umgekehrt, oder? So, das ist 3:1, okay. Also haben die Midianiter eigentlich alles richtig gemacht? Während der Gideon eigentlich wirklich schlechte Chancen hatte. Abgesehen davon, dass ich persönlich glaube, dass sie auch ausrüstungsmäßig vermutlich ziemlich unterlegen waren. Aber immerhin mal 35.000. Es war nicht so der Burner, aber es sind schon ein paar Leute. Und jetzt kommt Gott. Wer die Geschichte kennt, für den ist jetzt nicht mehr spannend. Aber wer sie nicht kennt, passt mal gut auf, was Gott jetzt macht. Der Herr sagte zu Gideon, die Leute, die du bei dir hast, die sind zu wenige. Das sagt, es sind zu viel. Hallo? Das ist bestimmt ein Übersetzungsfehler. Da hat irgendjemand was falsch mitbekommen. Also die sind 4:1 unterlegen. Und Gott sagt, die Leute, die du bei dir hast, sind zu viel. Lesen wir nochmal vor. Die Leute, die du bei dir hast, sind zu zahlreich, als dass ich Midian in deine Gewalt geben könnte. Und jetzt hören wir schon raus, um was es Gott geht. Ihr seid ein bisschen zu viel. Nachher denkt ihr, ihr hättet es selber gemacht. Nimmt mal ein paar Leute weniger mit, damit vollkommen klar ist, dass nicht ihr diejenigen seid, die diese Schlacht gewinnt. Jetzt erinnern wir uns daran, was das Wichtige war. Das Wichtige war nicht, Gideon, du wirst die Midianiter schlagen, denn ich werde dafür sorgen, dass ganz viele Leute mit dir kämpfen. Sondern er hat gesagt, Gideon, du wirst die Midianiter schlagen, weil ich mit dir bin. Wie viele Helfer hätte Gideon gebraucht? Eigentlich genau einen, nämlich Gott. Aber wir sehen, dass Gott da ein bisschen gnädig ist und auch mit ein paar Leuten mehr auskommt. So. Und dann geht es eben weiter im Vers 2. Sonst könnte sich Israel mir gegenüber rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So. Das haben wir jetzt verstanden, was Gott da will. Und Gott ist, ich weiß nicht, aber ich habe so einen Eindruck, dass es bei Gott schon irgendwie so ein Prinzip ist, dass er seine Ehre eigentlich ungern anderen Leuten lässt. Wir hatten am Freitag Besuch von einem Landtagsabgeordneten bei uns in der Schule, vom Jürgen Filius von den Grünen. Wir hatten ein sehr nettes Gespräch miteinander. Er hat in vielen Punkten ganz, ganz gute Ansichten, fand ich. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und wir haben ihm so ein bisschen erklärt, was so unsere Herausforderungen als Schule sind. Und dann sagt er, ja, das kennt er. Er hat auch eine Privatschule mal gegründet. In der Friedrichsau gibt es in Ulm eine Förderschule in privater Trägerschaft, die er mitgegründet hat. Und da sagte er, und da musst du halt die ersten 3 Jahre, musst du die Finanzierung selber machen, weil dir da das Land kein Geld gibt. Und da hat er unter anderem die Claudia Roth aus seiner Partei angesprochen, ob die ihm da helfen würde. Und die hat gesagt, jawohl, ich bin demnächst beim Jauch und ich gewinne da ein bisschen Geld für euch. Und dann wird das super. Und hat sie 64.000 Euro gewonnen. Und so, ja, das haben wir auch gemacht. Ich bin auch zum Jauch gegangen. Wollte eine 500.000. Naja, echt und so. Und echt für die Schule. Ich sage, ja, ich habe mit Gott einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, 16.000 behalte ich selber, den Rest kannst du haben. Und ich sage, und wie viel haben sie dann gewonnen? Ich sage, 16.000. Ja, so war das damals. Und wir haben uns damals eigentlich schon gefragt, Mensch Gott, das wäre zu einfach gewesen. Gell? 500.000 oder ganze Million oder was weiß ich. Aber Gott sagt, nee, du, ich möchte meine Ehre nicht mit RTL oder was ist das? Doch, RTL, glaube ich. Aber egal. Ich möchte nicht sagen, dass die Schule finanziert haben. Ich möchte das selber machen. Ich möchte, dass die Ehre mir gehört. War jedenfalls unsere Interpretation der Geschichte. Und dann sagt er, okay, ruft die Leute, sodass sie es hören können, sehr laut, und sagt, wer sich fürchtet und Angst hat, der soll umkehren. Gute Entscheidung, weil die wären nachher so oder so umgekehrt. Gideon musterte sie und darauf kehrten von den Leuten 22.000 um, während 10.000 bei ihm blieben. So, jetzt wer rechnen kann, vorher hatten wir 1:4, jetzt haben wir 10.000 gegen 135.000, das ist 1:14, 1:13. Es wird nicht besser. Und jetzt sagt Gott, jetzt ziehen wir in den Kampf. Doch der Herr sagte zu Gideon, die Leute sind immer noch zu zahlreich. Und ich kann mir so vorstellen, ich meine, der Gideon, der hat ja nicht die Rundmail geschickt da an seine Stammeskollegen, damit nachher niemand kommt. Der hat ja gedacht, wir brauchen ja ein paar Leute, dass wir kämpfen können. Und jetzt schickt Gott die alle wieder weg. Wie steht er jetzt da? Erst holt er sie alle und dann sind sie da und sind bereit zu kämpfen und sagt, oh, ich habe mir anders überlegt, wir brauchen gar nicht so viele, dürfen wieder heimgehen. Also ich kann mir vorstellen, ich an Gideons Stelle, ich wäre nicht so besonders glücklich gewesen. So, und jetzt gibt Gott ihm einen konkreten Auftrag. Er sagt, führ sie hinab ans Wasser, dort will ich sie für dich mustern. Von wem ich sagen werde, er soll mit dir gehen, der soll mitgehen. Und jeder, von dem ich sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht mitgehen. Und Gideon führte die Leute zum Wasser hinab und der Herr sagte zu ihm, stell alle, die das Wasser mit der Zunge auflecken wie ein Hund, an einen besonderen Platz und ebenso alle, die sich zum Trinken hinknien. Die Zahl derer, die das Wasser aufleckten, betrug 300 Mann. Alle übrigen Leute aber knieten sich hin, um das Wasser zu trinken, indem sie es mit der Hand zum Mund führten. Der Herr sagte zu Gideon, durch die 300 Mann, die das Wasser aufgeleckt haben, will ich euch retten. Ich werde Midian in deine Gewalt geben. Alle übrigen Leute sollen nach Hause gehen. 300. Die 10.000, die übrig geblieben waren, waren die, die keine Angst hatten. Die 300, die übrig geblieben sind, würde ich jetzt mal vermuten, wenn sie vorher keine Angst hatten, jetzt hatten sie welche. 300 gegen 135.000. Jetzt höre ich auf zu rechnen. Da brauchen wir auch nicht mehr rechnen. Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Das ist eigentlich Wahnsinn. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo ich ganz kurz die Betrachtung von diesem Vers unterbrechen möchte und uns so ein paar andere Bibelstellen ins Gedächtnis rufen möchte, die ihr hoffentlich alle kennt. Und wo wir feststellen, dass Gott das nicht nur beim Gideon so gemacht hat, sondern dass es eigentlich so ein Prinzip Gottes ist. Sacharja 4, Vers 6, zweiter Teil von Vers 6, 6b. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth. Offenbarung 3, Vers 8. Das sagt Gott zu einer Gemeinde, war, glaube ich, Ephesus, aber egal, können wir nachlesen. Ich weiß, was du getan hast und was du geleistet hast. Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein, doch du hast an meinem Wort festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Deine Kraft ist klein Und weil du eine kleine Kraft hast, deswegen kriegst du von mir eine offene Tür. Es gibt Türen, da kannst du anrennen, so viel du willst, und du wirst nicht durchdringen. Und da kannst du so stark sein, wie du willst. Du stehst vor dieser Tür und du kommst nicht durch. Und Gott sagt, weißt du was, du hast gar nicht die Kraft, das zu schaffen. Aber ich gebe dir eine offene Tür, weil du eine kleine Kraft hast. 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Der Paulus, der hatte irgendwas, was ihm Probleme gemacht hat, und er hat Gott gebeten, ihm das wegzunehmen. Manche denken, er wäre krank gewesen, manche denken, er hätte irgendeine wiederkehrende dämonische Anfechtung gehabt. Was auch immer das war, es war sicher nicht angenehm. Und Paulus hat Gott gebeten, dreimal, und Gott hat zu ihm gesagt, nee, Paulus, lass gut sein. Ich nehme dir das nicht weg. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich übersetze es jetzt mal. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Sei zufrieden mit der Situation, in der du jetzt bist. Ich werde diese Situation nicht ändern. Und warum? Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der Paulus, der hatte, ich weiß nicht, wie du dir den Paulus vorstellst, aber all das, was ich lese in den Briefen, was Paulus immer wieder schreibt, wo er sagt, ich war bei euch in Schwachheit, in Zittern, und er ist immer wieder angegriffen worden, und die haben gesagt, was ist denn das für ein Apostel, und der kann ja nichts und der ist ja nichts und was weiß ich was alles. Ich glaube, der Paulus, der hatte echte Minderwertigkeitskomplexe, der hatte, keine Ahnung, der konnte vielleicht auch wirklich nicht gut reden oder sonst irgendwas, der hatte echt Probleme in seinem Dienst, dass das, was er menschlich zu geben hatte, offensichtlich nicht so übermäßig toll war. Aber Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Gott hat den Paulus gebraucht wie keinen anderen in seiner Zeit. Und dieser Paulus, der schreibt in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und da hat Toyota seinen Spruch geklaut. Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Toyota sind viele Dinge unmöglich. Aber dem, der glaubt, dem ist nichts unmöglich. Und jetzt sagt ihr alle, ja, Amen. Preach it, brother. So. Und wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst, wo du sagst, das ist mir jetzt eine Spur zu heftig, damit komme ich nicht klar, dann erinnere dich an diesen Vers. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wie oft waren wir schon in Situationen, ich nehme mich da nicht aus, wie oft waren wir schon in Situationen, wo wir gesagt haben, das schaffe ich nicht. Kennst du den Satz? Das schaffe ich nicht. Die biblische Wahrheit ist, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich habe das schon so oft hier gesagt, ich sage es immer wieder, das ist nicht gemeint, dass du jetzt versuchst zu fliegen oder sonst irgendwelche Sachen zu machen, die wir auch nicht können sollen und nicht können müssen. Sondern da geht es um Dinge, wofür Gott uns einen Auftrag gegeben hat, wovon Gott wirklich will, dass wir sie tun. Das heißt nur nicht, dass du alles kannst. Du kannst nicht plötzlich, 200 Kilo hochheben oder übers Wasser laufen oder Berge versetzen, wie du willst, und die Landkarten neu schreiben oder sowas. Das ist damit nicht gemeint. Sondern wenn Gott dich vor eine Herausforderung stellt und dich in eine Situation hineinstellt und Gott sagt, du, ich traue dir das zu, dann sei du nicht derjenige, der sagt, ich kann das nicht. Sondern sag, okay, Gott, du traust mir das zu. Und jetzt glaube ich dir das. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. 2. Korinther 3, 5 bis 6, nochmal Paulus. Doch wir sind dazu nicht von uns aus fähig, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten. Unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein und nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wir sind nicht fähig von uns aus. Wir sind nicht diejenigen, die alles von selbst können. Wir sind diejenigen, die Gott brauchen. Und in dieser Situation war unser lieber Gideon jetzt. Und er hat diesen Auftrag von Gott bekommen und er hat diesen Auftrag, ja, er hat ihn angenommen, er hat ihn ausgeführt. Und dann hat Gott ihm Stück für Stück so seine Ressourcen, auf die er sich vielleicht noch verlassen wollte, die hat er ihm quasi aus der Hand genommen und hat ihn mehr oder weniger ohne großartige menschliche Unterstützung in diese Situation hineingeschickt. So, und dann geht Gideon hin und ich möchte jetzt nicht mehr die ganze Story so ausführlich erzählen, aber bloß damit ihr den Schluss noch gehört habt, dürft ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen. Der Gideon geht dann runter und späht dieses Lager aus und kriegt dann mit, dass die Midianiter offensichtlich total Angst hatten vor den Israeliten und dass die da seltsame Träume hatten und so weiter und so fort. Und dann gehen diese 300 Leute hin und nehmen Fackeln und packen die in Tonkrüge und gehen dann auf das Lager zu und zerbrechen dann die Fackeln, die Krüge, dass man die Fackeln plötzlich sieht und machen ein Riesengeschrei. Ist echt eine coole Taktik, mit 300 Leuten so zu tun, als ob man ein Heer von 100.000 wäre. Also da kann man jetzt sagen, ja, das war kluge Kriegsliste oder so. Ich persönlich würde sagen, vollkommener Blödsinn, vollkommener Schwachsinn. Also das kann eigentlich menschlich gesehen nicht funktionieren. Aber auf der anderen Seite 7-mal um eine Stadt rumgehen und dann fallen die Mauern zusammen, ist auch kein wirklich guter Plan. Also was hier passiert ist, das hat nichts mit Kriegskunst zu tun oder mit, ah, das haben sie richtig klug angestellt, sondern das war einfach, Gott hat ihnen diesen Weg gezeigt und sie haben das gemacht und so hat es jetzt funktioniert. Das muss man jetzt eigentlich kopieren und sagen, ah, genau so machen wir das jetzt. Und am Ende hat Gott diese 135.000 Midianiter in die Hand der 300 Israeliten gegeben und die sind geflohen, weil sie einfach Angst hatten. Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ja, das legen wir jetzt alles tiefenpsychologisch aus, man muss halt keine Angst haben, man muss halt vertrauen und dann funktioniert das alles. Aber das ist nicht der Punkt. Ich glaube, da gehen wir an dem, was diese Geschichte uns eigentlich beibringen will, vollkommen vorbei. Das, was Gott uns über diese Begebenheit mit dem Gideon beibringen will, ist, dass es nicht darauf ankommt, wie viel Kraft wir haben, sondern dass es darauf ankommt, dass Gott mit uns ist. Und das möchte ich euch heute Morgen einfach weitergeben. Es ist wichtig, dass wir dafür sorgen, dass Gott mit uns ist, dass Gott auf unserer Seite ist. Und wenn das der Fall ist, dann können wir mit Gott alles Mögliche schaffen. Wenn du dir Gott zum Feind machst, wenn du dafür sorgst, dass Gott sich zurückzieht, wenn du Dinge tust, die er nicht will und Gott sagt, du, das tut mir leid, aber da kann ich nicht mehr mitgehen, dann hast du ein echtes Problem. Vor allem, wenn du dann hingehst und sagst, ja, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, aber Gott ist nicht mehr bei dir. Dann wird die Gleichung auch nicht mehr aufgehen. So, das, was wir eigentlich tun müssen, ist, jetzt sage ich das Wort doch mal einfach, weil es ist irgendwie auch einfach. Wir müssen einfach bei Gott bleiben, in seiner Nähe bleiben, das tun, was er uns sagt, mit ihm zusammen losgehen. Und dann können wir alle Herausforderungen, die sich vor uns auftürmen werden, die können wir mit ihm meistern. Das ist meine feste Überzeugung. Das heißt nicht, dass es immer einfach wird. Das heißt nicht, dass alles flutscht. Das heißt, dass wir manchmal auch vielleicht in Situationen kommen, die uns Angst machen, die uns fordern, die unseren Glauben auf die Probe stellen, die uns vielleicht auch an unsere Grenzen bringen. Aber Gott sagt uns zu, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Und er sagt, ich habe dir Macht gegeben über alle Macht des Feindes und nichts soll euch schaden. Das sind alles Verheißungen, die Gott uns gibt, die wir einfach parat haben sollten. Wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst und sagst, ich kann das nicht, dann erinnere ich dich daran, was das Wort Gottes sagt. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich diesen Satz meinen Kindern verboten habe. Dass sie nicht sagen sollen, ich kann das nicht, sondern dass wir sagen, ich habe keine Lust oder das ist mir zu schwierig oder was auch immer. Aber ich kann das nicht, sollte für uns als Christen eigentlich zum Wortschatz gehören. Sondern in unseren Wortschatz gehört, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen.